Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector.
Im Vordergrund steht der Schutz der gesunden Menschen im Saarland.
Also wir sind am ganz sorgfältig aufarbeiten. Nur jetzt falsche Zahlen zu nennen, wäre der falsche Zeitpunkt.
Quarantäne kann man zu Hause machen, Quarantäne kann man genauso gut in der Klinik machen.
Es gibt weltweit betrachtet Hinweise, dass es vielleicht zu einer Wiederinfektion auch kurzfristig kommen kann.
Für die meisten Menschen äußert sich dieses Virus wie eine leichte Grippe.
Momentan ist es unser Ziel, Zeit zu gewinnen.
Es gibt Infektionen auch von Haustieren, das ist berichtet worden.
Ich bitte um Umsicht, ich bitte um Vorsicht und Vernunft.
Hi, hallo. In dieser Woche sprechen wir über das Coronavirus im Saarland. Halt, nicht abschalten. Ich rede hier ganz ohne Panik zu machen über diese Geschichte, stelle die richtigen Fragen und biete echte Fakten. Was heißt jetzt Corona für uns Saarländer? Worauf müssen wir achten? Was ist eigentlich völlig überflüssig und weshalb könnte uns dieses Coronavirus sogar demütig machen? Über all das spreche ich in dieser Folge vom Podcast Das bewegt das Saarland.
Ich sitze hier mit dem Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Stefan Kolling. Der ist aber nicht nur Staatssekretär im Gesundheitsministerium, der ist auch der Leiter des Krisenstabes Corona im Saarland. Herr Kolling, wie ist denn so der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass wir neue Testungen aus Homburg durchgeführt haben. Die Ergebnisse liegen auf dem Tisch. Alle Abstriche waren negativ. Das waren Abstriche zum Teil von Patienten, von Mitarbeitern am UKS, aber auch von Verdachtsfällen aus den Landkreisen. Aber es war kein bestätigter Fall drunter, Gott sei Dank. Also wir sind im Moment bei einem bestätigten Fall.
Jetzt kann man ja sagen, diese Abstriche, die Sie gemacht haben, sind so lange gültig, im Prinzip bis sie aus dem Mund raus sind. Dann könnte es ja rein theoretisch schon weitergehen, weil die Ansteckungszeit, die dieses Virus mit sich bringt, sind 14 Tage. Die müssten Sie eigentlich andauernd nochmal testen, oder wie machen Sie das?
Ja, das ist richtig. Ein Abstrich ist immer nur eine Zeitaufnahme, ein Momentum. Und deswegen müssen wir natürlich immer entscheiden, wie ist die Symptomatik, wo kamen die Menschen her? Unser Ziel und unsere Strategie ist zweigeteilt. Zum einen geht es ja im Wesentlichen um den Schutz der Gesunden und zum anderen um das Identifizieren von Kontaktpersonen und von positiven Trägern, die vom Virus befallen wurden, mit dem Ziel, diese auszugrenzen und dann nach der Inkubation wieder in den Bereich der Gesunden zurückzuführen.
Info. Es gibt weltweit betrachtet natürlich schon Hinweise, dass es vielleicht zu einer Wiederinfektion auch kurzfristig kommen kann. Aber das ist noch nicht gesichert. Insofern ist das noch ein bisschen spekulativ. Aber von den anderen Coronavirus-Infektionen, die es ja weltweit gibt, und das ist jetzt das neue Coronavirus, ist insofern nicht völlig neu. Die Virusfamilie ist vertraut. Wissen wir, dass es eben wahrscheinlich eine typspezifische und eben auch eine vorübergehende Immunität nur gibt.
Diese Strategie verfolgen wir. Die wird natürlich dann nicht mehr greifen, wenn ganz viele Menschen sich infiziert haben. Das würde die Kapazitäten sprengen, jeden Tag Tausende oder Zehntausende Testungen vorzunehmen. Solange das Krisengeschehen überschaubar ist, wenn es in regionalen Räumen sich abspielt, wird mit Abstrichen gearbeitet oder mit Poolabstrichen. Alles, was zu einem Massenereignis wird, führt zu einem Strategiewechsel. Dann geht es darum, die Betroffenen zu betreuen, zu behandeln und für eine optimale medizinische Versorgung zu sorgen.
Diese Kontaktgruppe, die jetzt mit unserem infizierten Patienten da Kontakt hatte, notgedrungen, wie sind die im Moment eigentlich untergebracht? Sind die abgesondert oder leben die ganz normal ihren Leben, machen die ganz normal ihren Job?
Ja, wir haben zunächst einmal den Patienten 1, so nenne ich ihn, der positiv getestet wurde. Es ist ein Arzt aus einer saarländischen Klinik, der sich angesteckt hat. Und das ist die Dramatik bei einem Kongress in Frankfurt. Wir haben hier natürlich über das Gesundheitsamt der Pfalz versucht, noch einmal die Kontaktwege herzustellen. Und das ist uns zum Teil auch gelungen. Und deswegen haben wir auch heute noch am Tag 3 sozusagen Abstriche veranlasst. Wir haben aber auch in erster Linie die Familie, das direkte Umfeld getestet. Wir haben dann weitere Kollegen getestet, Patienten und Mitarbeiter in der Klinik. Und auch hier hatten wir in allen Fällen einen Negativbefund. Das heißt, wie Sie richtig gesagt haben, der kann ja zu einem Positivbefund werden. Man geht davon aus, und da sagen die Ärzte und Virologen, dass die stärkste Ausprägung so nach einer Woche nach Auftreten des Virus in den menschlichen Körper ist. Daher haben wir vereinbart in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut, und das war die Empfehlung an uns und an das UKS, dass alle betreffende Personen, die Kontakt hatten und jetzt negativ sind, zum einen mit Schutzkleidung arbeiten oder zu Hause in Quarantäne sind, beziehungsweise dann, wenn sie arbeiten, unter Schutzmaßnahmen hier ein tägliches Pooling erfolgt, also ein Test, ob ein entsprechender Virus nachweisbar ist. Das ist das Verfahren, was deutschlandweit, europaweit angewendet wird und was insbesondere Anwendung gefunden hat bei den Kollegen im Universitätsklinikum in Hamburg in Eppendorf, aber auch beim Uniklinikum Tübingen, aber auch im Klinikum in Aachen. Also ein Standardverfahren, das sich bewährt, und ich glaube, das ist auch das Richtige, was wir in der jetzigen Situation tun konnten.
Wie geht's eigentlich dem Infizierten?
Dem Infizierten geht es gut, er ist zu Hause mit seiner Familie. Frau und Kind sind auch zu Hause in Quarantäne und er hat keine Symptome. Das ist auch ein Zeichen, was wir zur Kenntnis nehmen müssen. Und das kann ich auch nur sagen zur Beruhigung aller, die einen Positivbefund haben. Das muss nicht in schweren körperlichen Szenarien enden, nicht in schweren Atemnotszenarien. In unserem Fall gibt es keine Symptome, in anderen Fällen, auch in China, das hat uns der Experte des Robert-Koch-Instituts noch einmal deutlich gemacht, gab es keine Symptome. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen wurden selten und wenige Symptome festgestellt, und wenn, waren sie in etwa im Format einer üblichen saisonalen Grippe.
Info. Für die meisten Menschen in der Tat äußert sich dieses Virus wie eine leichte Grippe. Etwa 80% der Personen haben entweder gar keine Symptome oder sehr milde Symptome. Und dann die restlichen 20% der Infizierten können Symptome bekommen, die dann in unterschiedlichen Schweregraden auftreten können, je nachdem, wie alt die infizierte Person ist. Da ist zu sagen, dass Kinder, junge Personen eher milder erkranken. Das ist eine gute Botschaft. Und Personen, die schon Vorerkrankungen haben, chronische Erkrankungen haben oder eben schon älteren Alters sind, die können dann schwerer erkranken.
Das ist ja eigentlich schön, dass es so ist. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Problem, weil wer keine Symptome hat, der stellt es vielleicht gar nicht fest und verteilt es dann einfach so. Gilt denn eigentlich immer noch, dass es aus dem Herkunftsland irgendwo kommen muss, dass es in China gewesen sein muss? Inzwischen ist das größere Problem, dass es sich deutschlandweit verbreitet.
Es geht ja bei Ausbrüchen und der Epidemiologie immer darum, wer war die Person 1 und wie hat sich das Geschehen entwickelt. So war es im Übrigen auch in den 80er Jahren bei AIDS. Da hat man ja auch nachgefragt in Amerika, wer war denn die Person 1, und hat dann ausgehend von dieser Person die Verläufe rekonstruiert. Und das zeigt ja, wenn man 30 Jahre später schaut, kann man heute auch bei AIDS nicht mehr tun. Und so ist es mit jedem Virenprogramm und jeder Virengruppe, die auftritt. Man muss versuchen, am Anfang die Wege zu ermitteln. Und das versuchen wir. Das ist einfach, wenn es ein beschränkter Raum ist. Das war einfach, wenn nur China, Wuhan betroffen war. Wir haben mittlerweile mehrere Risikogebiete. Wir haben ein großes in Norditalien. Und hier sind die Menschen natürlich auch aufgrund der offenen Grenzen unterwegs. Im Skiurlaub, in den Freizeiten in Norditalien oder aber im beruflichen Verkehr. Und deswegen stecken sich viele an, wissen es nicht, merken auch keine Symptome. Und das ist das eigentlich Gefährliche an einem Virus, denn dann ist er nicht identifiziert und dann kann man keine Maßnahmen einleiten. Bei denjenigen, wo Symptome auftreten, Fieber, Erkältung, Unwohlsein, Atemnot, in Verbindung mit einem Risikogebiet oder einer Person, die positiv bestätigt ist, da haben wir ja die Empfehlung vom Robert-Koch-Institut, den müsst ihr testen, dort müsst ihr Abstriche machen, die anderen nicht. Ich sage aber, wenn man es richtig betrachtet, wird es viele in Deutschland geben, in Europa und der Welt, die jetzt schon Träger dieses Viruses sind, die aber symptomfrei blieben, und die können natürlich auch ohne diese eben besagte Identifikation weiter den Virus verbreiten. Und das ist eben eine Pandemie. Und in dieser Phase befinden wir uns. Und wir können nur hoffen, dass der Virus nicht mutiert oder schwer mutiert und es dann zu weiteren Symptomen kommt, die zu starken Beeinträchtigungen führen.
Ist das der eigentliche Hintergrund der Art und Weise, wie man vorgeht? Weil ein Virus, man muss nicht zwingend Symptome haben. Wenn man die Symptome hat, sind sie auch nicht unbedingt gefährlich. So what? Man könnte auch sagen, ja gut, und jetzt stört uns nicht weiter.
Ja, böse Zungen behaupten, hätte man gar nichts gewusst von diesem Virus und hätte die chinesische Nachrichtenpolitik der vergangenen Jahre gewirkt und es sei nichts bekannt geworden, dann wäre man davon ausgegangen, dass es ein stärkeres Grippevirus in diesem Jahr gibt mit stärkeren Symptomen und vielleicht einer höheren Sterblichkeit, das ist ja nicht erwiesen. Das wäre eine Einschätzung, aber Virologen schauen genau hin und Virologen haben eben festgestellt, das ist hier ein Virus, der gefährlich ist, der sich verändern kann, der übergesprungen ist vom Tier auf den Mensch. So viel weiß man und ich glaube, das ist eben die Gefährlichkeit und die Virologen treibt die große Sorge um, dass davon auszugehen ist, dass nach 30, 40, 50, 100 Jahren noch einmal ein größeres pandemisches Geschehen sich entwickelt. Und die gute Nachricht ist, die Gesundheitssysteme sind heute in Europa und in vielen Ländern der Welt besser aufgestellt. Und deswegen ist eine Versorgung im pandemischen Fall auch in Deutschland, oder kann ich die Angst nehmen, ja deutlich besser als in den 50er und 60er Jahren, wo die Versorgung, wo Beatmungsmöglichkeiten und die Nutzung moderner Medikamente nicht so vorangeschritten waren wie heute. Deswegen rufe ich zur Gelassenheit auf, aber wir müssen wachsam sein. Wenn es zu Mutierungen kommt, davon ist auszugehen, kann es auch zu Veränderungen und Verschärfungen kommen. Das ist die Angst und das ist die Sorge, die wir haben, die die Virologen haben. Und deswegen sagen wir schon, wachsam sein, das Risiko ist mäßig, aber es ist ein pandemisches Geschehen und wir müssen es ganz genau beobachten.
Jetzt haben Sie eben gesagt, wir sind eigentlich gut gerüstet dafür, die Gesundheitssysteme überall funktionieren. Im Hinterkopf höre ich da den einen oder anderen laut lachen. Reden wir nachher nochmal kurz drüber, reißen wir jetzt nur ganz kurz an. Es gibt Menschen, die dann sehen das vollkommen anders, dass das Gesundheitssystem das packt. Diese Menschen sind auch beunruhigt und rufen ständig an, verlangen Informationen von allen Seiten her. Jetzt haben Sie einen Krisenstab eingerichtet, der sich auch mit den Bürgern direkt befasst und denen dort Rede und Antwort stehen muss. Was kommen denn da so für Fragen rein?
Das ist auch ein dynamischer Prozess und am Anfang waren es Fragen, was ist das für ein Virus, wie gefährlich ist es, welche Auswirkungen hat es auf mein Kind in der Schule, welche Auswirkungen hat es auf meine Eltern oder erkrankte Angehörige, die multimorbide Leiden haben oder Vorerkrankungen aufweisen, immungeschädigt sind. Das waren die Sorgen der ersten Welle. Fragen, wie kann ich mich schützen? Nutzt es, mit Masken aufzutreten? Was muss ich desinfizieren? Wir haben jetzt aber andere Fragestellungen. Jetzt geht es um konkrete Ereignisse. Und vor allem, es geht auch um Fake News, das sage ich ganz deutlich. Es gibt ganz viel Unruhe und gestern Abend wurden wir im Krisenstab noch einmal informiert, es gäbe ein großes Geschehen im nördlichen Saarland. Ich wurde dann informiert, man hat Veranstaltungen abgesagt auf einen Fall, den es nicht gab, der nicht vorhanden war, aber sich in den sozialen Medien entwickelt hat. Und darauf entstehen Ängste und Sorgen und das sind die Anrufe der zweiten Welle, dass wir versuchen, deutlich machen müssen, dass es ein geordnetes Geschehen gibt, dass wir in den Kreisen aktuell nur in 3 Kreisen sogenannte RKI-Verdachtsfälle haben, und zwar unter 10. Das ist sehr, sehr wenig. Und die Ergebnisse und Abstrichergebnisse waren negativ. Also es waren keine Fälle, es waren gefühlte Fälle. Und deswegen keine Panik, wir beruhigen. Aber es geht in der dritten Welle seit heute und gestern sehr konkret auch um die Frage, wie gehe ich in der Schule um? Was ist mit der Skifreizeit? Was ist mit dem Kleider- und Kinderbazar? Was ist mit einer Handwerkerausstellung in den Landkreisen oder einer Schülermesse? Und auch hier sagen wir, gibt es gute Entscheidungskriterien des Robert-Koch-Institutes, das eine Grundlage ist für Veranstalter, die gemeinsam mit den Gesundheitsämtern des zuständigen Kreises eine Entscheidung treffen müssen. Und da sage ich auch das kommt in der Hotline an, wo Menschen erbitten, dass das Gesundheitsministerium eine Entscheidung trifft. Und das können wir natürlich von Saarbrücken aus im Einzelfall nicht tun. Wir können nur Handreichungen geben, wie eine solche Entscheidung zu treffen ist oder Kriterien. ob eine Risikoadjustierung, eine Gefahrneigung vorliegt oder nicht und geben Empfehlungen ab. Aber die Entscheidung muss vor Ort getroffen werden, insbesondere im schulischen Bereich, im Kindergartenbereich oder im Moment bei dem Top-Thema heute auf der Hotline, wie gehen wir um mit Skifreizeiten und was sind die Konsequenzen. Also ein großes Sammelsurium vieler ernstzunehmender Fragen, die wir versuchen, von 7 bis 22 Uhr zu beantworten.
Sie haben es gerade eben angesprochen, es gibt ja Veranstaltungen, die abgesagt werden. Tourismusbörse in St. Ingbert, Biosphärenmarkt St. Ingbert, Neunkircher Schülerfirmenmesse, Palotti Kletterclub Ensdorf oder Bücherflohmarkt in Nalbach abgesagt. Wenn sogar die Kassenärztliche Vereinigung eine Corona-Infoveranstaltung absagt, dann wird es doch schon irgendwie abstrus, oder nicht?
Nein, ich glaube, das ist sehr verantwortungsvoll und wir sind ja Mitveranstalter. Wir haben das diskutiert und wir haben uns gefragt, kann irgendjemand in der Bevölkerung verstehen, dass ein Ministerium, eine kassenärztliche Vereinigung und eine Ärztekammer 400, 500, 600 Ärzte, also die Hälfte der saarländischen Ärzteschaft, die sich schon angemeldet hatte, zentral an einen Ort bringt, an dem vielleicht einer davon sich doch, wie wir es eben besprochen haben, angesteckt haben könnte. Noch nicht positiv getestet, aber Träger. Und es hätte uns doch niemand verziehen, auf der einen Seite, wenn wir gesagt hätten, das Risiko mussten wir in Kauf nehmen bei den heutigen Medien. Und deswegen haben wir gesagt, die Information wird weitergegeben. Die ist auch wichtig, weil die Ärzte danach nachfragen, wie sind die Wege und Abläufe. Und deswegen gibt es ein Streaming, das jeder Arzt verfolgen kann auf den sozialen Medien der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung. Und es gibt einen Film, der allen Praxen noch einmal zur Verfügung gestellt wird für die Mitarbeiter und das Personal, sodass die Veranstaltung virtuell stattfindet, dass der Nutzen übertragen wird, aber das Risiko ausgeschlossen werden konnte. Das ist verantwortungsvolles Handeln und das versuchen wir jeden Tag unter Beweis zu stellen.
Gut, das kann man ja bei den Ärzten tatsächlich dann auch noch nachvollziehen. Würde ja auch Sinn machen, gerade wenn man es über den virtuellen Weg ja auch machen kann. Dann mag das noch in Ordnung sein. Aber wenn ich mir die anderen Geschichte angucke, Tourismusbörse, Palotti, Klettercup, Bücherflohmarkt, boah, ist das noch verhältnismäßig?
Das muss jeder Einzelne vor Ort entscheiden, ob das für ihn verhältnismäßig ist. Ich glaube, die Entscheidung ist zu treffen und darauf kommt es ja an. Und das sind die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Gibt es oder findet die Veranstaltung in einem Gebiet statt, in dem es viele bestätigte Fälle gibt? Dann müsste man hier im Saarland sagen, nein, wir haben erst einen und der ist isoliert. Die zweite Frage ist, gibt es Teilnehmer aus den Risikogebieten, aus China, aus Wuhan, aus Oberitalien? Oder gibt es einen Hersteller, einen Lieferanten aus diesem Gebiet? Oder gibt es eine Gruppierung aus dem Landkreis, aus Bayern, aus Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, wo es dieses Szenario gab? Auch dann müsste man sagen, das Risiko ist hoch. Das ist, glaube ich, in vielen Fällen nicht der Fall. Aber dann muss man auch noch sehr persönlich fragen, gibt es große Ängste und Sorgen? Und ist die Veranstaltung so bedeutsam, dass sie jetzt durchgeführt werden muss? Oder können wir es auch ganz sicher, ohne Sorgen, ohne Ängste, 2 Monate, 3 Monate später machen? Und ich glaube, das hat viele bewogen, so zu entscheiden. Ich finde, das ist richtig, das ist ordentlich überprüft. Wichtig ist, dass man sich darüber grundsätzlich Gedanken macht.
Grundsätzlich gilt ja dann auch für die Frage, die als nächstes zwangsläufig im Raum steht, Schulschließungen. Wann ist es soweit oder welchen Grund muss es überhaupt dafür geben, dass sowas in Frage käme?
Ja, das ist natürlich im Moment eine theoretische Frage, die ganz schnell konkret praktisch werden könnte, wenn wir natürlich in einer Schule einen Ausbruch oder einen bestätigten Fall hätten, der über eine breite Kontaktpersonengruppe verfügt. Man würde gestuft vorgehen, indem man natürlich wie bei anderen Fällen auch sagt, wer ist der Patient 1, wie waren die Bewegungsmuster, was waren die Kontaktpersonen. Man würde dann isolieren und in Quarantäne bringen die umliegenden betroffenen Lehrer und Schüler. Man würde es aber auf Klassen oder Kurse oder Standorte beziehen, nicht auf ganze Schulen. Denn das spannende und schwierige epidemische Problem ist ja, wenn man eine Schule insgesamt schließt, wann öffnet man sie wieder Und wann kann man ausschließen, dass es keine weiteren Fälle gibt, positiv getestet oder nicht? Deswegen ist unser Weg ein anderer als in Italien. In Italien hat man pauschal gesagt, lass uns einmal 14 Tage die Schulen schließen, die Universitäten schließen, um einfach 14 Tage dort Herde auszuschließen, um dann wieder neu zu beginnen. Die Konsequenz in Italien muss aber auch lauten, wenn es in diesen Einrichtungen dann nach einen Fall gibt, bedarf es weiterer Teilschließungen. Ich glaube nicht, dass man danach auch wieder komplett Schließungen vornimmt. Das würde keinen Sinn machen.
Jetzt sind wir ja hier im Saarland. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn da die ein oder andere Schule schließt. Also ich als mehr oder weniger alleinerziehender Vater kann mir das Problem sehr gut vorstellen, dass da auf die Menschen zukommen wird. Das heißt, ja, die Schule bleibt heute zu. Das ist ja was, da wird Ihnen die Kollegin Wirtschaftsministerin wahrscheinlich gleich mal auf der Matte stehen, oder?
Ja, die Fragestellung haben wir jetzt schon bei der Frage Skifreizeiten. Wer zahlt die Kosten? Es gibt keine amtliche Reisewarnung für angrenzende Skigebiete, die nicht in Oberitalien sind. Das ist kein klassischer Fall einer Reiserücktrittversicherung. Das ist auch kein Fall einer Stornowarnung durch eine Risikowarnung des Auswärtigen Amtes in etwa. Und deswegen ist an vielen Orten eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ja, wenn dann eine Quarantäne angeordnet wird oder die Eltern aus eigener Verantwortung zu Hause bleiben ohne eine Anordnung, auch das ist ja ein Weg im Rahmen der Freiwilligkeit, dann gibt es natürlich auch Betreuungsprobleme. Und das ist es, was wir wissen aus anderen Ländern. Ich sage jetzt einmal überspitzt gesagt, wenn wir ein pandemisches Geschehen haben, bricht uns die Infrastruktur weg. Das ist die Kassiererin im Supermarkt, das ist der Busfahrer, das sind die Lastwagenfahrer, die Lebensmittel transportieren, das sind diejenigen, die Kraftstoffe transportieren. Und deswegen muss in solchen Fällen auch in der zweiten Versorgungsreihe eine andere Infrastruktur geschaffen werden. Und auch das sind Überlegungen, die wir im Krisenstab und im Katastrophenschutz anstellen. Wir sind hier im Saarland auf solche Szenarien gut vorbereitet, weil wir gemeinsam mit dem Bund vor 10 Jahren eine solche Großübung hier durchgeführt haben. Lükex hieß das damals und da waren wir sehr erfolgreich, aber solche Fälle wünschen wir uns nicht herbei. Das sind Ausnahmesituationen und ich hoffe, davon bleiben wir verschont.
Das hoffen wohl alle, wobei der ein oder andere sich vielleicht auch ein bisschen anders einstellt, wenn man in die Regale im Land guckt. Die sind ziemlich leergeräumt auf der einen oder anderen Stelle und das beginnt bei Desinfektionsmittel und hört auf beim Klopapier. So blöd es klingt, ist tatsächlich so. Wir haben eben über Verhältnismäßigkeit gesprochen und wir haben ganz oft im Kontext dieser Corona-Geschichten gesagt, keine Panik, das lohnt alles nicht. Ist gerade das vielleicht verkehrt, dass wir durch No-Panik erst die Panik richtig anheizen?
Ja gut, ich kann nur so meine persönlichen Eindrücke wiedergeben, die ich am vergangenen Wochenende hatte. Ich bin auch in ein Einkaufszentrum in meiner Heimatstadt gegangen um 17 Uhr und habe mich gewundert, wie viele Menschen plötzlich mit 2 Einkaufswagen unterwegs waren. Und ich habe mich gewundert, wie plötzlich viele Regale über Meter leer waren im Bereich der Konserven und der Teigwarenprodukte und der Fertigprodukte. Und da war mir klar, das ist eine Folge einer übertriebenen Angst, die geschürt wurde. Und ich glaube, da können wir den Bürgerinnen und Bürgern keine Vorwürfe machen, denn sie erhielten aus verschiedenen Quellen unterschiedliche Informationen. Zum einen die amtliche Information, Ruhe bewahren, kein Grund zur Sorge. Wir müssen vorsichtig das Geschehen beobachten. Es gab dann Informationen in den sozialen Medien, ich sage Stichwort Fake News, wo viel Euphorie und unnötige Angst geschürt wurde, Panik gemacht wurde. Deckt euch ein, treibt Vorsorge, was viele Bevölkerungsschichten verunsichert hat. Und dann hatten wir auch, und das muss man sagen, über den Bund, über den Katastrophenschutz des Bundes, auch Hinweise zur allgemeinen Lebensmittelbevorratung. Und jeder Betrachter der Lage hat sich dann gefragt, was will das uns sagen? Und die Konsequenz haben wir gesehen, die sogenannten Hamsterkäufe. Ich halte sie für übertrieben. Ich glaube, und das ist das Aufgabe im Krisenstab, nachzudenken in solchen Fällen, wie kann man Versorgungsketten aufbauen. Es gibt hier die Blaulichtverbände, die Hilfsorganisationen, die gerade für solche Aufgaben auch zur Verfügung stehen und sich bereit erklärt haben, in einem solchen Fall hier mitzuwirken. Es gibt aber auch Nachbarschaftshilfen, es gibt soziale Netzwerke, gerade im ländlichen Raum, die genau diese Arbeit leisten, und deswegen ist ein Hamsterkauf im Moment das völlig falsche Signal. Aber ich denke, die Menschen waren so besonnen und haben die Einkäufe getätigt von Produkten, die sie auch noch in den nächsten Wochen und Monaten verzehren können. Dann gibt's halt eben mehr Reis und mehr Spaghetti. Aber ich glaube, das ist ja auch etwas, was man gerne isst. Und insofern, es geht nicht kaputt, es wird nicht verschwendet. Wir müssen aber in dem Zusammenhang aber auch an eine Gruppe denken, die Opfer dieser Maßnahme wurde, nämlich die Tafeln im Saarland. Und deswegen dürfen wir hier nicht mit solchen Verhaltensweisen andere gefährden und müssen auch die im Blickpunkt halten, damit auch dort eine Versorgung stattfinden kann.
Sie sprechen es an, 40% weniger haben die Tafeln tatsächlich bekommen, um weiterverteilen zu können. Ist also ein ernsthaftes Problem. Viele geben auch den Medien die Schuld daran, weil die Medien mit Panikmache angeblich oder mit Kaufanreizen rausgehen. Selbst der Einzelhandelsverband sagt, die Medien haben ja empfohlen, dass die Leute kaufen sollen. Kann für mein Medium das ausschließen? Wir haben es nicht gemacht. Die Frage ist, was können denn die Medien an der Situation besser machen?
Ja, ich glaube, Besonnenheit, sachliche, differenzierte Recherche und ein gemeinsames Vorgehen. Das wäre der Wunsch, den ich an die Medien hätte, wobei das ja auch falsch ist. Es gibt nicht die Medien, es gibt gute Medien, es gibt schlechte Medien, aber auch das ist geschuldet unserer Zeit. Wir befinden uns hier nicht in der Situation von Staatsmedien, die mit einer gewissen Gelassenheit diese Botschaften überprüfen und mit ihrem Personal auch recherchieren können. Wir haben einen wirtschaftlichen Druck. Wir haben Wettbewerb in der Medienwelt, ein Konkurrieren der einzelnen Medienarten, digital, analog, Paper, Non-Paper, Radio, Rundfunk gegen soziale Medien. Und jeder will den anderen überbieten. Und das macht es schwierig und darunter leidet die Qualität der Recherche. Das ist schade und darüber muss man im Nachgang sicherlich nachdenken.
Gilt auch für die Nutzer der Social Media. Ich habe heute nochmal ein Extra-Portal mir angeguckt. Die haben festgestellt, 7% aller Tweets, die derzeit mit dem Hashtag Coronavirus unterwegs sind, sind tatsächlich Fake News. Da sind so kuriose Sachen dabei wie, man muss sich nur mit Zwiebeln einreiben, dann ist man weiter sicher davor. Es sind aber auch andere Dinge, wie Sie eben schon gesagt haben, dass irgendwo unbestätigte Fälle in die Luft geblasen werden und dann dort in Klammern mehr oder weniger die Hasen verrückt machen. So ein bisschen verrückt sind die Hasen aber trotzdem schon alle. Wenn ich mir gerade eben nochmal das Thema Schule nochmal vornehme. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, bei uns in der Schule gibt es noch nicht mal einen ordentlichen Hygieneplan. Da hängen keine Seifenspender in den Toiletten und die werden dann ausgetauscht gegen irgendwelche Desinfektionsmittel und am nächsten Tag stehen die Kinder da und haben alle rote Hände. Muss man da vielleicht nicht auch mal mit einer vernünftigen Ansage Richtung Bildungsministerium oder Richtung der Schulträger nochmal seitens des Krisenstabes tätig werden?
Ja, wir setzen uns in erster Linie natürlich auch auf die Vernunft der Menschen. Und Sie erinnern sich, vor einigen Jahren gab es in China das SARS-Virus. Und in der Folge haben wir hier in Europa, insbesondere in den Sommermonaten, ganz viele chinesische Touristen und japanische Touristen gesehen mit Mundschutz. Das war für uns Mitteleuropäer nicht nachvollziehbar. Und jeder hat gedacht, was soll das denn? Brauche ich auch einen? Was haben die Menschen denn getan? Sie haben uns vor ihrem Virus geschützt. Denn dadurch, dass sie Masken trugen, konnte eine Ansteckung über die Tröpfcheninfektion verhindert werden. Der Eindruck war aber ein anderer, nämlich der Glaube, müssen wir auch Masken tragen. Was völlig unsinnig gewesen wäre, weil wir ja nicht Träger des Virus waren. Das haben viele nicht verstanden. Und so verstehen viele nicht, wann macht es Sinn, eine Maske zu tragen, in welchem Umfang und welche Nachteile hat es, eine Maske zu tragen? Denn wir wissen, eine Maske ist nach wenigen Minuten, etwa 30 Minuten, maximal 2 Stunden, so durchfeuchtet, dass sie eigentlich hoch kontagen ist. Das heißt, man sollte sie schleunigst entsorgen. Und wie entsorgt man sie? Ja, mit den Fingern. Und hat man dann auch in der Konsequenz die Handschuhe an? Da geht es schon los. Und wenn man das durchdenkt, wird man feststellen, die besten Hygienetipps sind es noch, in die Armkehle zu husten, die Hände lange und ausreichend mit warmem Wasser und Seife zu waschen, Kontakte vermeiden, Abstand halten, Großveranstaltungen im Krisengeschehen vermeiden. Das sind die 5 großen Regeln, die sollte man beherzigen und die bringen einem im Regelfall die meisten Vorteile. Ich warne vor Desinfektionsmittel, ich warne vor dem frühzeitigen Tragen von Masken. Im Übrigen glaube ich, halte es auch keiner aus, länger mit einer FFP2-Maske und einem Schutzanzug durch die Gegend zu laufen, geschweige denn mehrere Stunden zu arbeiten. Also meine Erfahrung ist es, bei Malerarbeiten in der eigenen Häuslichkeit, wenn man diesen Anzug vor allem in den Sommermonaten länger als eine halbe Stunde trägt, ist man es überdrüssig und man bedarf einer Grundreinigung von innen und außen, sage ich jetzt einmal scherzhaft, Spaß beiseite, nein, vernünftig damit umgehen, nicht reiben lassen, keine Panik. Und deswegen ist auch jetzt der Run auf Desinfektionsmittel nicht gut. Denn ich sage ganz offen, die Falschen haben diese Mittel jetzt gebunkert. Wichtig ist, dass der Arzt, wichtig ist, dass das Krankenhaus, wichtig ist, dass der Rettungsdienst diese Mittel hat im Sinne des Schutzes der Patienten und der Mitarbeiter. Wichtig ist, dass wir das auch in den Betreuungseinrichtungen haben, dort, wo immungeschwächte Menschen sind, also Altenheime, Behinderteneinrichtungen. Dort muss Desinfektion größer geschrieben werden als in der eigenen Häuslichkeit. Und das muss man einfach noch einmal sich genau überlegen. Und hier ist die Bitte natürlich an alle, das Robert-Koch-Institut, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie haben wunderbare Handlungsanleitungen, Bilder und Möglichkeiten, wie man sie schützt. Man soll es einfach nur nutzen und darüber reden. Dann hat man mehr getan, als wahllos in den Läden die Regale leer zu kaufen.
Wir von Radio Salü haben tatsächlich heute nochmal ein Video gemacht, wie man Hände richtig wäscht. Aber nochmal zurück zur Frage, Schulhygiene, müsste das nochmal angesprochen werden?
Wir haben das im Krisenstab besprochen, heute zum Beispiel mit den Verkehrsunternehmen. Auch dort wurde die Hygiene hochgefahren. Das heißt, die Busse werden in stärkeren Intervallen gereinigt, auch mit anderen Mitteln, insbesondere dort, wo die Haltegriffe sind. Im Einsteigbereich, wir haben besprochen, wie das Verhalten in einem weiteren Vorgehen wäre, das dann nur noch im hinteren Bereich der Einstieg ist, um auch den Busfahrer zu schützen. Wir hatten heute Morgen die Vertreter des Flughafens hier, die uns noch einmal deutlich gezeigt haben, welche guten Maßnahmen auch am Flughafen Saarbrücken getroffen wurden. Und wir hatten Vertreter der Deutschen Bahn und des Reisegewerbes, die auch deutlich gemacht haben, hier ist Vorsorge getroffen. Gleiches gilt in der Landesregierung. Auch wir haben unsere Reinigungsintervalle verändert. Wir haben auch in den Schulen entsprechende Anweisungen gegeben über das Kultusministerium. Und auch dort hat die Kollegin heute Morgen im Krisenstab versichert, sei man dabei, alles Mögliche zu unternehmen, was das Thema Hygiene betrifft. Und ich glaube, für den jetzigen Stand haben wir da alle notwendigen Maßnahmen auch eingeleitet.
Bin ich mir sicher, es wird in den nächsten Wochen übrigens einen Run auf Handcreme geben, weil das viele benutzen von Desinfektionsmitteln, die Hände ordentlich austrocknet, da wird sicher was passieren. Mal kurz nochmal zurück zu den Ärzten. Wir haben eben kurz angerissen, das Gesundheitssystem ist so eine Frage, die jetzt hier in diese Diskussion mit reingebracht wird, obwohl sie eigentlich gar nichts drin zu suchen hat. Natürlich versucht da der eine oder andere sein Problemchen auch nochmal aufzubringen, nochmal aufzusetzen und zu sagen, ja, wie soll ich denn meine Praxis betreiben, wenn hier 2 meiner Mitarbeiter krank werden? Oder wie soll ich von A nach B fahren? Ich muss ja hier bleiben. Und übrigens insgesamt und überhaupt, wenn ich meine Leistung hier umrechne, bin ich auch unterbezahlt. Das sind ja alles Themen, die jetzt auch mit aufkommen und auch noch mal ein bisschen in der Bevölkerung für Unruhe sorgen. Frage an den Gesundheitsstaatssekretär in dem Fall und nicht an den Leiter des Krisenstabes. Wie haben wir es denn mit unserem Gesundheitssystem hier im Saarland? Können wir diese Krise auch länger als jetzt nur im Frühjahr, tatsächlich auch über den Sommer hinaus, bestehen?
Ich könnte jetzt die Gegenfrage stellen, wie macht man das eigentlich in Ländern, in denen es nicht so ein gutes Gesundheitssystem gibt? Also ich schaue mal in die nordischen Länder. Es wird ja immer gesagt, Vorbild Schweden, Dänemark. Da sage ich, Sie wissen, dort gibt es nicht die freie Arztwahl. Da können Sie sich nicht den Arzt aussuchen, den Sie mögen. Da gibt es nur einen. Da gibt es auch nicht so viele Krankenhäuser wie bei uns, sondern die sind in staatlicher Verwaltung, regionalisiert über die Landkreise, finanziert von Steuern. Und die haben nicht dieses Leistungsportfolio, die haben nicht so viele Beatmungsplätze oder freie Kapazitäten wie bei uns. Ich sage das mal für das Saarland runtergebrochen. Wo finden Sie denn einen Sozialraum mit knapp 1 Million Einwohnern, mit 22 Krankenhäusern, 7000 Krankenhausbetten, mit einer Vollversorgung 24/7, parallel einer Ärzte- und Facharztstruktur 24/7 und eine Rettungs- und Notdienststruktur 24/7. Und das macht uns in Deutschland stark. Das ist im Übrigen der Unterschied zu den nordischen Ländern oder Ländern in Amerika, Südamerika, in Afrika. Wir haben drei parallele Gesundheitssysteme, die leistungsfähig sind. Und ich sage, ich bin stolz darauf, weil dort sehr gute Arbeit geleistet wird. Und die Mehrzahl aller Gesundheitsanbieter eine engagierte Arbeit leisten und auch engagiert wussten, wie man mit diesem Problem umgeht. Es gibt aber auch einige wenige, über die ich sehr verärgert bin, die dann, bevor die Krise losgeht, schon den Notstand ausrufen und sagen, ich habe ja keine Schutzkleidung, ich habe ja keine Abstrichkits, ich habe ja nichts bekommen, ich kann nichts machen. Wer ist denn da schuld und verantwortlich? Dann sage ich Ihnen eher selber. Es gibt Arbeitsschutzbestimmungen. Es gibt klare Vorgaben, wie ein Arzt in seiner Praxis Arbeitsschutz zu bewerkstelligen hat für sich, für seine Patienten und seine Mitarbeiter. Und das heißt, er hat eine normale Maske der Kategorie 1 zu tragen bei ärztlichen Behandlungen. Das sagt der Arbeitsschutz. Und der Arbeitsschutz sagt, bei Behandlungen mit infektiösen Patienten gewisser Kategorien bedarf es der Maske der Kategorie FFP2. Das ist die besondere Atemschutzmaske. Wenn das die Maßgabe des Gesetzes ist, wenn das die Bedingung ist, dass ein Arzt seine Praxis betreiben kann, dann kann es nicht sein, wenn er sich rechtstreu verhält, dass er keine Schutzkleidung hat. Und deswegen sage ich, alle, die laut gerufen haben, sollten im Schreien verhüllen und sich fragen, habe ich alles richtig getan? Jetzt möchte ich diese Ärzte nicht bestrafen. Es kann ja auch Nachlässigkeiten geben. Ich glaube, auch das ist eine Erfahrung, die Sie mitnehmen werden. Und ich hoffe auch, Sie werden entsprechende Vorsorge künftig treffen. Und deswegen hat der Staat gesagt, wir helfen dort, wo es nichts mehr gibt. Wir haben als Land entsprechende Sonderkontingente geordert, sowohl was das Thema Desinfektionsmittel betrifft, aber auch Masken und Schutzkleidung. Und der Bund hat seit wenigen Tagen die Zuständigkeit an sich gezogen. Der Bund hat ein Verbot erlassen, keine Schutzkleidung darf aus Deutschland exportiert werden. Alles, was hier in Deutschland ist, und das ist wichtig, weil wir einige große Hersteller haben, die den Weltmarkt bedienen, müssen das vorhandene Material in Deutschland belassen. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Zuständigkeit für den gesundheitlichen Bereich. Und deswegen, glaube ich, werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten über den Bund viel Material zur Verfügung stellen können. Im Moment, glaube ich, sind wir gut versorgt und die Leistungsfähigkeit ist bei den Ärzten hergestellt, aber auch in den Krankenhäusern. Auch dort wird gute Arbeit geleistet und auch dort laufen die Vorbereitungen. Und auch da sage ich, wenn ein Krankenhaus eine Schleuse einrichtet, dann ist das doch ein Zeichen, dass man sich vorbereitet und gute Vorsorge leistet. Das ist aber nicht das Zeichen, dass man dann in den sozialen Medien schreibt, hier muss etwas vorgefallen sein, hier muss ein bestätigter Fall gewesen sein, Sie sind nicht ganz offen und ehrlich, da muss doch etwas sein. Nein, das sind doch die üblichen Pläne, die wir vorbereitet haben im Rahmen der Pandemieplanung. Das sind die Pläne, die die Krankenhäuser fortgeschrieben haben. Und das zeigt, es tut sich was, es wird gehandelt, der Staat ist leistungsfähig. Und das ist doch die gute Botschaft für die Bürger im Land.
Dann könnte uns ja Corona gewissermaßen auch ein Stück weit demütig machen, wenn das so ist.
Nein, das ist nicht die Erwartung. Aber Corona, egal wie sich die Pandemie entwickeln wird, und ich hoffe, sie wird milde verlaufen, war wieder ein Punkt, dass wir uns allesamt Gedanken machen, wie können wir uns vor Angriffen von Viren schützen. Und dass wir das generell als Problemlage begreifen und nicht nur darüber nachdenken, haben wir kriegerische Interventionen, haben wir Störungen über Computerviren, sondern es gibt auch noch die realen Viren und die müssen wir verdammt ernst nehmen.
Danke fürs Gespräch.
Danke.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.